Hallo und herzlich willkommen zu Fit for Work. Wir sind der Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen einer erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
Ja, und wir, das sind Robin Herrmann, Leiter der BGF Academy und Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
Und meine Kollegin Jana Tetrow. Sie ist Diplom-Gesundheitswirtin mit dem Schwerpunkt der Salutogenese und mehrjähriger Erfahrung in der Unternehmensberatung. Beide arbeiten wir im Institut für betriebliche Gesundheitsförderung, einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Das heutige Thema ist für viele sehr emotional. Dabei wollen die Jungen doch eh nur Freizeit und dieses komische Work-Life-Balance. Die sollten erstmal richtig arbeiten, bevor sie an Life denken dürfen. Und von Belastbarkeit brauchen wir gar nicht erst anfangen zu sprechen. Eins steht fest, wir werden unsere Strukturen nicht für eine Generation von Hafermilchtrinkern verändern. Apropos Generation, die älteren Mitarbeiter, und ich sage ganz bewusst Mitarbeiter, weil mit dem Gendern haben die es ja nicht so, ruhen sich kräftig auf möglichen Erfolgen von früher aus und können heute noch nicht mal eine App installieren, ohne dass sie auf eine Scam-Mail reinfallen. Da hilft mir deren Erfahrung auch nicht wirklich weiter. Naja, immerhin können sie sich in ihrem Eigenheim ausruhen, das sie im Alter von 25 Jahren abbezahlt hatten. Jetzt verlassen wir mal diese etwas emotionale Ebene und werden wieder sachlich. So oder so ähnlich sind häufige Vorurteile gegenüber den verschiedenen Generationen. Aber was ist da dran und wie können sich Unternehmen aufstellen, um speziell junge Menschen zu verstehen, zu motivieren und zu binden? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns den Experten und Jugendforscher Kilian Hampel eingeladen. In der heutigen Folge sprechen wir unter anderem hierüber.
Man muss aber als Organisation darauf achten, gerade bei der Altersvielfalt, dass sich da eben nicht solche Grüppchen bilden, die gegeneinander laufen können. Also, dass da bei bestimmten Themen alle im gleichen Boot sitzen. Gesundheit hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert und ist für junge Menschen elementar.
Was motiviert junge Menschen vielleicht auch, wenn im Betrieb oder in einem Unternehmen irgendwas angeboten wird, was motiviert die dann auch an solchen Maßnahmen teilzunehmen?
Kilian ist wohl die perfekte Besetzung, um über dieses Thema zu reden. Und das aus mindestens zwei Gründen. Er ist nicht nur Organisations- und Jugendforscher, sondern gleichzeitig auch Betroffener und verbindet somit ganz automatisch Theorie und Praxis. Zusätzlich zu seinen Tätigkeiten als Forscher, Autor, Speaker und Seminarleiter finalisiert er gerade seine Promotion am Future of Work Lab in Konstanz. Und als wenn das nicht schon Grund genug wäre, Kilian zu Fit for Work einzuladen, verbindet uns auch die Leidenschaft für Sport und schöne Orte. Der ehemalige Fechter und aktuelle Tennisspieler kommt gebürtig aus dem schönen Allgäu. Kilian, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen zu Fit for Work.
Hallo Jana, hallo Robin. Hi, ich freue mich.
Kilian, auch von meiner Seite aus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und da würde ich auch gerne schon mal direkt einsteigen. Kilian, du bist Forscher und Mitautor der Trendstudie Jugend in Deutschland. Kannst du uns einmal ganz kurz abholen? Über wen sprechen wir eigentlich, wenn wir sagen Jugend in Deutschland?
Ja, das ist ganz wichtig mal zu klären. Also wir haben in unserer Trendstudie Jugend in Deutschland ein Sample an 14- bis 29-Jährigen. Das ist relativ breit gefasst. Wir machen keine Kindheitsforschung, da gibt es nochmal andere sehr, sehr gute renommierte Studien. Wir beschränken uns auf Jugendliche und junge Erwachsene und jetzt kann man aber sagen, 14 bis 29 ist ja schon eine relativ große Spanne. Wir gehen dann auch innerhalb der Studie natürlich noch in die jeweiligen Altersgruppen rein, denn auch da gibt es spannende Unterschiede.
Und was habt ihr euch da ganz grob angeschaut? Also kannst du uns ein paar Eckdaten sagen, Verteilung, Erhebungszeitraum?
Also die Studie Jugend in Deutschland gibt es schon relativ lange. Die wurde schon 2010 von Simon Schnetzer gegründet. Er ist damals mit dem Fahrrad rumgefahren, hat junge Leute befragt, ganz qualitativ. War damals eine relativ spontane Idee. Und ich bin 2012 mit eingestiegen, 2011, 2012, als ich 16, 17 war und tatsächlich nicht wusste, was ich so richtig machen will mit meinem Leben nach meinem Abi mal, was Simon war mein Nachbar, das ist die die Kerbe, und ich habe ihm geholfen, damals diese Studie so ein bisschen aufzusetzen. Er hat gesagt, hey, versteht man das als junger Mensch? Kannst du mit mir raufschauen? Ich habe draufgeschaut und dann ist er rumgefahren und hat rumbefragt quasi. Und jetzt gibt die Studie schon relativ lange und wir haben während Corona angefangen, das Ganze zu quantifizieren und so wirklich ein bisschen größer aufzuziehen, dass wir junge Menschen befragen, wie es ihnen geht, dass man das als Trendbefragung anlegt, Trends herausarbeitet, indem man Fragen wiederholt stellt und junge Menschen einfach mitnimmt und das Ganze aber dann wirklich auch ein bisschen größer aufzieht. Also viele Leute befragt, nicht mehr nur qualitativ, sondern eben auch quantitativer Ebene. Das Ganze findet jetzt jährlich statt. Mhm. Also wir haben während Corona im halbjährlichen Rhythmus veröffentlicht. Ich war damals noch als Mitarbeiter, würde ich mal sagen, dabei. Jetzt seit 2-3 Jahren bin ich Autor auch, mit Simon und Klaus Horelmann. Professor Klaus Horelmann, glaube ich, so die einer der berühmtesten Professoren, die es gibt derzeit in Deutschland. Ist jetzt 80 geworden dieses Jahr und wir sind so zu dritt dieses Dreiergespann und bringen jetzt jährlich raus, befragen jährlich die 14- bis 29-Jährigen und, was aber auch ganz spannend ist, befragen alle 2 Jahre, jetzt letztes Jahr und jetzt nächstes Jahr wieder, neben den jungen Menschen auch alle anderen Altersgruppen. Mhm. Also stellen die gleichen Fragen auch an die 30- bis 49-Jährigen und an die 50- bis 69-Jährigen, also alle erwerbstätigen Altersgruppen. Einfach um zu schauen, würden die es genauso beantworten.
Und jetzt haben wir anfangs ja schon so ein bisschen mit Klischees gespielt, natürlich sehr zugespitzt. Was sind so die Kernpunkte, wo du sagst, das zeichnet vielleicht Jugendliche aus? Sind es alles Hafermilchtrinker, die sich auf der Work-Life-Balance ausruhen? Und andersrum, sind die Älteren möglicherweise auch müde und sagen, vielen Dank, ihr macht ja gar nichts für das Land? Wie siehst du das?
Zu diesen Klischees stehe ich sehr zwiegespalten. Zum Ersten muss ich sagen, freut mich, solche Klischees zu hören, weil es mir zeigt, dass die Arbeit, die wir machen, wohl immer noch notwendig ist. Aha. Andererseits ist einfach nichts dran. Und wenn ich dann sowas höre wie eben Hafermilchgesellschaft, ich glaube, das Zitat kam vom Lanz und Precht, glaube ich.
Die haben auch einen
Sommer,
Podcast, glaube ich.
Letzten,
ne?
Jahres. Ja, die haben auch einen kleineren, ja.
Ja, okay.
Und als das Zitat rauskam, ich war gerade im Urlaub, kamen direkt die Anfragen rein bei uns. Und ich wusste direkt, da muss man kurz unterbrechen, weil da kann man schon mal darauf eingehen. Es gibt keinen haltbaren Hintergrund für so eine Aussage. Also wir verstehen das als Forschende einfach überhaupt nicht, wie man sowas tätigen kann. Gleichzeitig verstehe ich, dass solche Aussagen getätigt werden. Aber mit wissenschaftlichem Hintergrund darf sowas eigentlich nicht entstehen. Es gibt in der Forschung keine motivationalen Unterschiede zwischen Altersgruppen eigentlich. Und wenn, dann sind diese mit anderen Faktoren bedingt, wie Erfahrung, wie Ressourcen, die man hat. Aber von dieser faulen jungen Generation zu sprechen, stimmt nicht. Das haben wir in unserer Studie schon mehrmals gezeigt, mit verschiedensten Fragen, aber auch andere noch breiter angelegte, auch längerfristig angelegte Forschungen. Und von was man halt meistens spricht, sind eigentlich nicht Generationenunterschiede, sondern Altersunterschiede. Mhm. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, sich das zu überlegen. Was ist eine Generation? Eine Generation ist eine Gruppe an Menschen, deren Charakteristika und Eigenschaften ich erklären möchte anhand ihres Geburtsjahres. Nicht anhand ihres Alters, sondern anhand ihres Geburtsjahres. Das heißt, ich schaue mir, was ist das für eine Generation, was hat die geprägt und warum handelt die so und so. Und das kann man zu einem Stück, ein Stück weit machen. Je länger man es aber macht über die Zeit hinweg, desto weniger kommt dabei raus, weil dann kommen da eigentlich die Altersunterschiede zum Vorschein. Mhm. Die gibt's zum Teil, die werden sogar bestärkt durch solche Generationsstereotype, aber zum Teil sind die auch gar nicht so groß tatsächlich. Es gibt natürlich Altersunterschiede, aber es ist nicht so, dass die so dominant sind, wie wir es gerade auch lesen, medial oft.
Kilian, du hast ja gesagt, die Studie gibt es schon sehr, sehr lange. Und du beobachtest und begleitest diese Studie ja auch schon sehr lange. Gibt es irgendwelche prägnanten Ergebnisse, wo du sagst, das hat sich wirklich in den Jahren sehr verändert?
Würde ich schon sagen. Wir befragen, wie ich gesagt habe, die jungen Menschen schon seit längerer Zeit mit ähnlichen Fragestellungen. Es kommen je nach Trend, je nach aktueller Krise oder gesellschaftlichem Umschwung neue Fragen hinzu. Ein paar Fragen bleiben gleich. Eine Frage ist zum Beispiel, welche 3 Aspekte motivieren dich am meisten für gute Leistung? Das ist so eine ganz Standard arbeitsmotivationale Frage, die wir immer stellen. Da kriegt man dann eine ganze Batterie an verschiedensten Faktoren, wie Leidenschaft, Ziele erreichen, Geld, Spaß, Sinn. Die sind randomisiert, werden randomisiert dargestellt und man muss sich dann 3 aussuchen. Das machen wir schon sehr lange und das hat sich jetzt im Laufe der Zeit tatsächlich verändert. Mhm. Das finde ich auch interessant. Wenn ich die Frage stelle, wie du schon vorhin gesagt hast, gebe Vorträge und Workshops zu dem Thema und diese Frage nehme ich immer mit und lasse aber erstmal die Leute im Saal eigentlich abstimmen. Und wenn ich das mache, da gebe ich 4 zur Auswahl, Ziele erreichen, Spaß, Geld und Sinn. Was motiviert die jungen Menschen am meisten? Da ist immer Sinn eigentlich ganz vorne. Also die Sinnhaftigkeit, 70% ungefähr, 60-70% würden sagen, junge Menschen, die streben nach Sinn. Das war lange so. Spaß war auch sehr, sehr weit vorne immer. Aber jetzt seit 2 Jahren sehen wir tatsächlich, dass da Geld auf Platz 1 steht. Und das ist relativ deutlich geworden seit der Corona-Pandemie, beziehungsweise vor allem seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, seit dem wirtschaftlichen Umschwung, den wir erlebt haben, wo wir auf einmal gemerkt haben, unsere Preise, die gehen hoch, so günstig bleibt es dann irgendwie doch nicht. Und man leidet darunter. Und junge Menschen leiden da ganz besonders drunter. Und das sehen wir zum Beispiel. Das hat sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet. Geld war immer auf Rang 2 hinter Spaß, würde ich sagen. War nie unwichtig. Geld ist nicht unwichtig. Aber es ist auch nicht der Hauptmotivator. Und jetzt im letzten Jahr und auch dieses Jahr haben wir gesehen, das wird immer wichtiger. Das ist so ein Hauptmerkmal, was ich jetzt festgestellt habe. Ein anderer wichtiger Punkt wären die psychischen Erkrankungen und psychischen Belastungen, die wir sehen, die deutlich steigen. Wo wir auch bei jungen Menschen sehen, die sich deutlich belastet fühlen und angeben, dass sie im Vergleich zu vor 1, 2 oder 5 Jahren mit deutlich mehr Problemen zu kämpfen.
Spannend. Kilian, würdest du sagen, die Erwartungen und Vorstellungen der jüngeren Generation, sind die überzogen und fehl am Platz? Oder würdest du sagen, das ist schon realistisch, was diese Generation fordert?
Ich stelle die Gegenfrage, was sind denn die Erwartungen? Und was ist davon wirklich nur von der jungen Generation gefordert? Und was vielleicht auch von allen Mitarbeitenden, von allen Leuten, weil sie einfach auch das Recht haben, sowas zu fordern? Also wenn wir mal konkret über ein Thema sprechen, vielleicht Homeoffice zum Beispiel, das sich im letzten halben Jahrzehnt unfassbar entwickelt hat. Wir waren in Deutschland bei 10-12% vor der Corona-Pandemie. Inzwischen sind wir bei über 20%, die regelmäßig Homeoffice machen. Und es würden aber noch gerne viel, viel mehr machen. Hier sehen wir aber keinen Altersunterschied zum Beispiel. Also wir machen ja auch im Future of Work Lab diese Konstanzer Homeoffice-Studie. Führen wir durch seit der Corona-Pandemie eine andere Studie. Und ich habe im Rahmen meiner Doktorarbeit vergeblich nach Altersunterschieden bei Homeoffice-Präferenzen gesucht. Und ich wäre happy, welche gefunden zu haben. Wäre noch ein cooleres Ergebnis gewesen. Konnte ich aber nicht finden, weil diese neue Art zu arbeiten, wenn wir es mal so nennen, dieses New Work-Themen, nicht nur Homeoffice, das sind noch ganz viele andere Themen drin, aber die werden wertgeschätzt von vielen Leuten. Es gibt Leute, die sie wohl lauter fordern oder das lauter einfordern, aber das ist für mich das Paradebeispiel, bei dem ich sagen würde, wer will denn nicht eine gute Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben?
Ja, stimmt.
Jetzt sagtest du eben, der eine primäre Motivator für gute Leistung ist im Moment Geld. Wir haben jetzt gerade über Anforderungen oder vielleicht auch Erwartungen der Jugend gesprochen. Du sagst, vielleicht so eine gewisse Flexibilität, sowas wie Homeoffice. Was konntet ihr noch feststellen? Was wünschen, was erwarten die Jüngeren, die Jugend von der Arbeitswelt?
Also Geld ist kein guter Motivator. Geld ist gerade ein Motivator, aber es ist kein guter Motivator, denn Geld ist rein extrinsisch in der Regel und führt eigentlich eher dazu, dass man überhaupt erstmal Bedürfnisse gestillt bekommt. Und wir reden gerade wahrscheinlich von dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide, die wahrscheinlich jetzt auch viele vor Augen haben. Diese Pyramide, in der ganz unten die existenziellen Bedürfnisse stehen. Und da gehört Geld eben dazu, die Sicherheit, die man braucht. Und danach kommen dann eigentlich die anderen Motivatoren, die so wichtig sind, wie eben die Sinnhaftigkeit, wie die Freude, wie die Teamkolleginnen und Kollegen, um Selbstverwirklichung betreiben zu können. Und worauf es junge Menschen ankommt, ganz besonders, ist gerade offensichtlich, dass man überhaupt genügend Geld hat zum Überleben, so hart das jetzt klingt. Aber es gibt viele Menschen, die sagen, sie haben Angst vor der Zukunft, was das Finanzielle angeht, vor wirtschaftlichen Sorgen. Das ist nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft. Bei uns im Sorgenranking in der Studie sehen wir immer mehr junge Menschen, die angeben, Sorge vor Altersarmut zu haben. Das heißt, wenn sie in ein Unternehmen gehen, wenn sie in eine neue Beschäftigung gehen, dann wollen sie nicht nur im Hier und Jetzt versorgt sein, sondern auch eine Altersvorsorge wird immer wichtiger tatsächlich. Eine Zukunftsabsicherung. Und dann, wenn man diese Grundsorgen geklärt hat, dann geht es eben ganz konkret darum, wie man Arbeit gestalten kann. Und da gehört die Flexibilität heutzutage inzwischen dazu. Die wird nicht mehr wegzudenken sein. Und wer sich dagegen wehrt, wird auf lange oder kurze Zeit einfach große Probleme kriegen. Da gehört ganz klar die Digitalisierung dazu, dass man auf dem neuesten Stand ist und dass man als junger, aber auch als älterer Mensch die Möglichkeit besitzt, mit neuesten Technologien zu arbeiten, auch neuesten Arbeitsweisen zu arbeiten. Da befinden wir uns gerade, glaube ich, im größten Umschwung durch die KI, durch künstliche Intelligenz, die immer stärker kommt. Und wo wir wirklich sagen müssen, was da in den nächsten 5 Jahre passiert, wird schwierig zu beobachten sein. Man konnte technischen Wandel der letzten Jahre gut beobachten. Wenn wir 2007 das erste iPhone zurückdenken, was seitdem passiert ist, ist unglaublich. Und das wird jetzt noch so weitergehen, vielleicht sogar noch schneller passieren. Ich meine, ChatGPT ist keine 2 Jahre draußen. Wie lange haben wir es jetzt in Benutzung wirklich in Deutschland? Und es hat schon so viel verändert. Und das sind Sachen, die vielleicht Sorge bereiten, aber andererseits auch wirklich extrem große Chancen bieten und für Unternehmen die Chance bieten, junge Menschen da mitzunehmen, alle Menschen da mitzunehmen, aber wirklich auch vielleicht auch vorhandene Strukturen so ein bisschen aufzubrechen. Und ich glaube, darauf kommt es an.
Mhm.
Würdest du sagen, die Jüngeren schulden den Älteren etwas? Die Älteren könnten ja sagen, naja, also diesen Luxus, von dem wir jetzt reden, Freiheit, Flexibilität, gewisse Spielräume nutzen, das könnt ihr euch als Generation oder vielleicht als Alterskohorte nur leisten, weil wir damals das Land aufgebaut haben, weil wir die Wirtschaft gestärkt haben, weil wir die Grundfeste dafür gesetzt haben. Ihr schuldet uns jetzt was, und zwar XY. Wie siehst du das?
Was du jetzt ansprichst und wovon wir da meistens sprechen, ist von so einem, ist ein sogenanntes Generationenvertrag, ne? Dass man als junger Mensch die Verpflichtung hat, etwas einzuhalten, was einem in die Wege gelegt wurde, was auch so stimmt, wenn wir Wohlstand anschauen und eine Gesellschaft anschaut, dann funktioniert die so vom Rentensystem her, so wie wir es im Moment haben, dass die jüngeren Menschen wieder arbeiten, werden die Älteren dann irgendwann auch nur in Ruhestand gehen können. Gleichzeitig haben wir aber gerade eine Lage bei jungen Menschen, die vielleicht ein bisschen anders verläuft, weil wir viele junge Menschen auch in unserem Sample haben, die sagen, hey, wir wollen erstmal unsere Jugend wieder haben. Wir haben wirklich einen Anteil an jungen Menschen, die sagen, wer gibt uns eigentlich unsere Jugend zurück, wenn wir mal älter sind? Offensichtlich gerade niemand. Das wird genauso weitergemacht. Wir werden genauso in den Topfkreis reingeworfen. Da ist der eine Punkt, wo ich sage, müssen wir ein bisschen aufpassen. Andererseits, und das ist für mich, glaube ich, ganz relevant und was auch in unserer Studie ziemlich deutlich wird, der Titel ist Verantwortung für die Zukunft, Fragezeichen. Ja, aber, das ist der Titel der Studie, 2024, und wir sehen eben eine junge Generation, die ganz eindeutig angibt, Verantwortung übernehmen zu wollen und auch gewillt ist, Verantwortung zu übernehmen. Also die sagen, Arbeit gehört dazu, wir wollen arbeiten, wir werden auch arbeiten. Die Wie-Weise, also die Art und Weise, wie man dann arbeitet, die verändert sich, die verändert sich bei allen Menschen derzeit, aber Motivation grundsätzlich zu arbeiten ist vorhanden, und da hat sich jetzt in den letzten Jahren, würde ich sagen, wenig verändert. Ich glaube nicht, dass wir als junge Menschen drum herum kommen zu arbeiten, um den Wohlstand so zu halten, wie er im Moment aufgebaut ist. Andererseits reicht es aber nicht mehr, denn das sehen wir auch an Zahlen durch den demografischen Wandel. Es gehen zu viele Menschen in Ruhestand, die man nicht nachbesetzen kann, die man aber auch nicht unterhalten kann, gerade finanziell. Also das wird so nicht aufgehen, einfach was die nackten Zahlen angeht. Da kommen wirklich große Probleme auf uns zu.
Kilian, du hattest eben schon einen sehr interessanten Aspekt angesprochen. Die Wahrnehmung, glaube ich, in der Gesellschaft ist ja, dass junge Menschen diese Freiheiten wie New Work einfordern, und du aber gerade das so ein bisschen aufgelöst hast und gesagt hast, in unserer Studie zeigt sich eigentlich, dass das für alle Altersgruppen interessant wäre. Und ja, die jungen Menschen haben natürlich heute andere Freiheiten, die es vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren nicht unbedingt gab, so wie internationales Reisen, eine ganz andere Nutzung der Technik, Flexibilität der Arbeit. Und würdest du sagen, würde das nicht jede Generation für sich nutzen, wenn diese Gegebenheiten da wären? Ist es vielleicht auch so ein bisschen heimlicher Neid, der aus den Älteren spricht? Wie empfindest du das?
Es würde jeder für sich nutzen. Es nutzt auch jeder für sich. Also wenn ich in Organisationen reingehe und wir über Social Media sprechen, dann höre ich, einen Schritt zurück. Wir reden über junge Menschen, warum es denen manchmal schlecht geht, psychische Probleme kommen, dann höre ich ganz oft, ja, es liegt am Handy und am Social Media. Wenn aber die Pause nach dem Vortrag einläutet, dann ist jeder dieser Menschen gleichzeitig am Handy. Das heißt, jeder nutzt ja eigentlich schon so ein bisschen das Smartphone und die digitalen Vorzüge. Es stimmt trotzdem, dass junge Menschen mehr digitale Nutzung haben, wenn wir bei dem Thema mal kurz sind, das Smartphone deutlich mehr benutzen und auch Social Media deutlich, deutlich öfter benutzen, auch es viele junge Menschen gibt, die sagen, dass es für sie zu Problemen wird, aufgrund von Abhängigkeiten, Sucht, Schlafproblemen, die wir auch haben. Wir haben ein Viertel junge Menschen, die sagen, sie schlafen zu wenig aufgrund dieser Nutzung. Andererseits, diese Vorzüge, die sich durch New Work-Themen ergeben, durch digitale Medien ergeben, die nutzen alle. Und das ist, ich glaube, es nutzen wahrscheinlich nicht alle gleich viel, beziehungsweise manche könnten es noch ein bisschen mehr nutzen, vielleicht weil sie einfach auch in ihren Gewohnheiten, Gepflogenheiten einfach es gewöhnt sind, dann doch vielleicht Sachen analog zu machen oder ein bisschen umständlicheren, aber dafür sicheren Weg zu gehen. Aber auf lang oder kurz betrifft das jeden und eben nicht nur die jungen Menschen. Im Gegenteil, man sollte als Unternehmen sogar ja aufpassen, dass man da alle mitnimmt und sich nicht nur auf die Jungen versteift, weil, wie ich gerade angesprochen habe, was den demografischen Wandel angeht, können wir es uns überhaupt nicht leisten, ältere Menschen schlechter zu behandeln oder sogar zu vergraulen, was aber zum Teil auch passiert.
Und jetzt haben wir ja im Unternehmen die Situation, dass dann, also nicht nur im Privaten ist das manchmal schwierig, sondern auch natürlich im Beruflichen. Und im Beruflichen haben wir in den Unternehmen ja eine Situation, dass diese Generationen dann auch aufeinandertreffen und möglicherweise andere Vorstellungen vom Leben, andere Vorstellungen von der Arbeitsweise, von was ist digital aktuell, was ist technisch aktuell. Wie kriegen wir denn jetzt nun beide Lager vereint, so dass man gut miteinander arbeiten kann? Denn aus Studien wissen wir ja auch, dass gerade das soziale Umfeld einen ganz wesentlichen Anteil an dem Wohlbefinden oder an der Entstehung des Wohlbefindens hat. Und soziales Umfeld, damit sind natürlich auch die Kollegen und Kolleginnen gemeint. Das heißt, wenn wir uns das Thema BGF anschauen, dann sollte das ja auch von Interesse sein, diese Kluft möglicherweise zwischen den verschiedenen Altersspannen zu überwinden. Wie kriegt man das hin?
Man müsste es hinkriegen, indem man sich diesen Themen ganz bewusst annimmt und schaut, um was es eigentlich geht. Es geht um Diversitätsthemen. Also wir sind hier in einem DEI-Fokus. Also wir sprechen von Diversität, von Age Diversity, in dem Fall Altersdiversität, und müssen uns überlegen, was macht Altersdiversität eigentlich dann in der Organisation, in einem Team mit den Menschen. In erster Linie führt das häufig zu In-Group-Out-Group-Verhalten. Werfe ich sehr mit englischen Begriffen um mich, also mit verschiedenen Gruppierungen, kleinen oder Grüppchenbildungen. Also wenn wir in ein neues Team reingehen, dann gibt es diese primären und sekundären Diversitätsmerkmale. Primär sind die, die man sofort sieht, Alter, Geschlecht, meistens solche Faktoren, relativ diese Hard Facts, die aber inzwischen auch öfter ausgelockert werden. Und diese sekundären sind dann Rangfolge, die man vielleicht nicht direkt erkennen kann, Erfahrung, solche Punkte. Und gerade die Primären, die überlagern oft und führen eben nach der Psychologie oft eben dazu, dass man sich erstmal mit Gleichgesinnten, sage ich mal, oder gleichen Menschen umgeben möchte. Das hat an sich, ist es nicht schlecht, weil man dann direkt schnell Anschluss findet. Man muss aber als Organisation darauf achten, gerade bei der Altersvielfalt, dass sich da eben nicht solche Grüppchen bilden, die gegeneinander laufen könnten. Also, dass da bei bestimmten Themen alle im gleichen Boot sitzen und alle auch die gleichen Voraussetzungen haben und alle auch, Voraussetzungen bedeutet auch, die gleichen Kompetenzen haben. Und gerade im Digitalen gibt es zu gewisser Weise einen Digital Divide, also einen digitalen Kluft zwischen Jung und Alt. In einem meiner Papiere, in meiner Doktorarbeit geht es genau darum, gibt es Unterschiede in digitalen Kompetenzen zwischen Jung und Alt? Ja, die gibt es, die Unterschiede, aber die gibt es nicht immer. Und eine der Hauptfaktoren, warum diese Unterschiede entstehen und wie die auch ausgemerzt werden können, ist tatsächlich mit dieser Stereotypisierung, über die wir schon gesprochen haben. Also als ältere Person, wenn es darum geht, bist du gewandt mit digitalen Technologien, kannst du gut damit umgehen, dann sagen viele vielleicht, ja, passt. Manche sagen, ja, mehr oder weniger. Wenn aber gleichzeitig meine Führungskraft oder vielleicht sogar die jüngeren Leute im Team gegenüber sagen, nee, der hat da keine Chancen mehr, der hat da richtige Probleme mit, dann kann das zu so einer Stereotypisierung kommen und die kann auch zu einer Selbststereotypisierung folgen. Also in meiner Studie habe ich dann gezeigt, wenn ältere Mitarbeitende selber gleichzeitig noch angeben, im Alter hat man keine Möglichkeit mehr, digitale Technologien oder Kompetenzen zu erwerben. Im Alter kann man nicht wirklich gut Schritt halten mit den neuen Technologien. Dann entsteht so eine self-fulfilling prophecy, also eine selbsterfüllende Prophezeiung, und dann engagiert man sich auch weniger wirklich in einem Kompetenzerwerb. Und das ist dann gefährlich. Und wenn wir auf dieser Grüppchenblase wieder sind, verschiedene Grüppchen so stark unterschiedlich sind, was das angeht, dann kann es gefährlich werden. Darauf müssen Organisationen ganz klar achten und dann die Brücke bauen, diese Lager zu vereinen, um zu schauen, ja, bei manchen Aufgaben vielleicht auch ganz bewusst altersdivers zusammenzusetzen und auch ganz bewusst zu schauen, ein positives Bild auch vom Altern entstehen zu lassen. Sowohl im jungen als auch im älteren Alter. Das betrifft jetzt nicht nur die 50- und 60-Jährigen. Es kann zum Beispiel bei Azubis oder bei jungen Erwerbstätigen schon die betreffen. Wenn die zum Beispiel mitbekommen, die ganz Jungen, die kriegen so viele coole Angebote und ich bin jetzt 2 Jahre dabei, aber mir sind die schon wieder verwehrt irgendwie. Also diese Entwicklungsmöglichkeiten müssen allen geöffnet werden.
Kilian, jetzt haben wir ganz viel über das Thema Digitalisierung gesprochen, auch bei der Generation. Mich als Gesundheitswirtin würde natürlich interessieren, also man liest ja auch in den sozialen Medien immer mehr Bio, Vegan, Nachhaltigkeit. Robin sprach vorhin von der Generation Hafermilch. Was sind so deine Erkenntnisse? Wie sieht die jüngere Generation das Thema Gesundheit?
Gesundheit hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert und ist für junge Menschen elementar. Das ist sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit. Gerade Letzteres hat in den letzten Jahren deutlich dazu gewonnen, dass man auch einen Selbstschutz entwickelt, was bestimmte Themen angeht. Und da deutlich wacher ist, als es vielleicht vor 10 Jahren, als es auch zu meiner eigenen Jugend noch war oder zu meinem Studienbeginn. Andererseits gibt es bestimmte Themen der Zeit, die diese Themen wiederum überlappen. Also gerade wenn wir das Vegane anschauen, wenn wir auch Nachhaltigkeit und Umweltverhalten anschauen, haben wir in unserer Studie 2024 gesehen, dass es tatsächlich zurückgegangen ist im Vergleich zu 2021, 2022. Also zurückgegangen die Bereitschaft, sich klimafreundlich zu verhalten. Mhm. Die Bereitschaft, vegan sich zu ernähren, ist tatsächlich zurückgegangen in unserem Sample. Also echt interessant. Mhm. Es ist wichtig und auch der Klimawandel ist eine große Sorge bei jungen Menschen weiterhin. Aber warum das gerade vielleicht in der wirklichen Verhaltensweise weniger wurde, liegt einfach daran, weil andere Sorgen überlappt haben, ja. Weil andere Sorgen wichtiger wurden und weil wir es immer noch nicht geschafft haben, diese anderen Lebensweisen oder Möglichkeiten, sich zu ernähren oder sich fortzubewegen, wirklich attraktiv zu gestalten. Also wir bewegen uns da ganz schnell in so einer Blase, in so einer Bubble-Bildung. Und wenn ich daran denke, wirklich vegan zu ernähren, wirklich mal in einen schönen Bioladen zu gehen oder in einen Alnatura zu stapfen, hängt das in erster Linie am Geld. Das sagen viele junge Menschen, das geht nicht. Also das ist für sie vielleicht einfach nicht drin, das dauerhaft zu machen. Und das ist das Problem. Gewisse Sachen müssen kosten. Es ist ganz richtig, dass die auch teuer sind. Aber wenn gleichzeitig andere Sachen so günstig angeboten werden, wie das Flugzeug, wie eine gewisse Ernährungsweise, dann ist es für gerade für junge Menschen vielleicht auch manchmal schwer. Aber die Bereitschaft, die wäre schon da. Bei manchen Menschen geht sie ein bisschen flöten, sage ich mal, in den letzten Monaten. Es liegt auch wieder am politischen, auch an einem bestimmten Klima, das entstanden ist. Aber grundsätzlich, was Gesundheit angeht, müssen wir ja nicht lange drüber reden. Das ist, oder wir könnten drüber lange drüber reden, aber es ist nicht so, dass wir bei jungen Menschen das Problem haben, dass sie darauf aus sind, sich möglichst ungesund zu ernähren. Mhm. Das hat einen ganz hohen Stellenwert. Vor allem, meiner Meinung nach, das Psychische, beim Physischen auch, aber da gibt es eben auch noch andere Treiber, die da manchmal mit reinspielen.
Ja, schön. Wir beide, Robin und ich, sind ja im betrieblichen Kontext sehr viel unterwegs, in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Hättest du da noch eine Idee oder eine Erkenntnis aus deiner Studie, was motiviert junge Menschen, vielleicht auch wenn im Betrieb oder in einem Unternehmen irgendwas angeboten wird, was motiviert die dann auch an solchen Maßnahmen teilzunehmen?
Das klassische Beispiel ist ja so ein Sporttag im Unternehmen, der irgendwie veranstaltet wird. Ich kenne es von unserer Uni tatsächlich, wir haben diesen Campus Run, wo wir einmal im Jahr gemeinsam einmal um die Uni laufen. Klingt so banal, aber hat so eine große Auswirkung, weil es einfach dazu führt, dass man sich darauf freut und vorbereitet, weil man vielleicht im Vorfeld dann schon mal selber nochmal läuft und dann aber vor allem dieses Gemeinsame an diesem Tag so schön ist. Und BGF kann viel, viel simpler und einfacher sein, als ein Event zu organisieren, das nichts mit der Arbeit zu tun hat. Also wenn ich jetzt um die Uni laufe, schreibe ich ja währenddessen keine Mails, sondern tue wirklich nur Sport machen. Die Herausforderung dürfte für Unternehmen sein, sich eben auch auf diese New Work-Themen so einzulassen und gleichzeitig gesundheitsfördernd zu agieren. Gerade das Thema Homeoffice birgt große Gefahren und Risiken, was dieses Thema angeht, weil man kann nicht in jedes Büro hineinschauen und überall einen ergonomischen Schreibtisch hinstellen, so wichtig er wäre. Man kann nicht auf die Arbeitszeiten achten, wenn man gleichzeitig ermöglicht, dass flexibel gearbeitet wird. Man kann schon darauf achten, aber es ist gegenläufig. Die einen würden das ausnutzen, um flexibler zu sein, die anderen werden vielleicht ausgenutzt, um mehr zu arbeiten. Da muss man schon aufpassen. Und grundsätzlich muss man heutzutage eben in zwei Welten denken. Man muss im Digitalen denken und im Analogen. Man muss vor Ort denken und zu Hause oder zumindest im digitalen Bereich der mitarbeitenden Person.
Und so gemäß dem Satz, die Jugend ist unsere Zukunft, wie sollten sich Unternehmen aufstellen, um Jüngere anzusprechen, während der Arbeit zu motivieren, vielleicht auch gesund zu bleiben und im Optimalfall sogar langfristig zu binden?
Da könnten wir jetzt noch mal 1,5 Stunden natürlich drüber sprechen. Ich versuche mich kurz zu halten. Man muss, um die Zukunft anzugehen, alle Menschen mit reinnehmen. Man muss die jungen Menschen planen und mit reinnehmen. Man muss aber gleichzeitig auch an die Älteren denken. Und dieses Miteinander der Altersgruppen oder Generation, wenn man es so nennen möchte, aber dieses Generationen- und Altersgruppen miteinander fördern. Nur gemeinsam wird es funktionieren. Was die Zahlen angeht, können wir nicht alleine nur arbeiten, sondern wir müssen das im Team, müssen das gemeinsam machen. Und Unternehmen müssen sich überlegen, wo wollen sie hin? Was sind in den nächsten Jahren ganz bestimmte Wandel, die kommen werden, die sie ganz klar betreffen? Betrifft mich der digitale Wandel noch mehr? Betrifft mich künstliche Intelligenz? Und was plane ich mit meinen Mitarbeitenden? Was ist mein Ziel, die mitzunehmen? Möchte ich, dass sie diese Kompetenzen erlernen? Möchte ich vielleicht Oder natürlich will man an möglichst viele Kompetenzen weitergeben, aber gibt es diese Kompetenzen vielleicht schon? Habe ich vielleicht schon Mitarbeitende, die da fit sind, können die miteinander vielleicht da auch schon was tun? Also ich spreche jetzt über Wissenstransfer zwischen Mitarbeitenden, solche Faktoren. Ich glaube, gerade Wissenstransfer, intergenerationaler Wissenstransfer zwischen Jung und Alt, aber auch zwischen Alt und Jung, wird ganz elementar für die Zukunft, gerade was demografischen Wandel angeht, was Mitarbeitende angeht, die in Ruhestand gehen. Da geht so viel wichtiges Wissen vielleicht verloren, da muss man ganz, ganz fest ansetzen. Und wir sehen es ja auch gerade, was psychische Belastung angeht, was die Gesundheit von Mitarbeitern angeht. Diese ist ganz gefährdet, wenn oder ganz akut gefährdet, wenn Mitarbeitende gestresst sind und wenn sie das Gefühl haben, nicht mehr wirklich Person der Sache zu sein. Und gerade Führungskräfte, die ja wirklich einer der wichtigsten Faktoren sind in der Mitarbeiterunterstützung, auch in der gesundheitlichen Förderung, die sind zum Teil überlastet. Das sehen wir in Studien, die sagen seit einigen Jahren jetzt schon, wir kommen nicht dazu, alle unsere Aufgaben so auszuführen, wie wir es wollen. Wenn es denen nicht gut geht, wie kann es dann den Mitarbeitern denn gut gehen? Also das Unternehmen muss man alle mit reinnehmen. Das bedeutet eben nicht nur die Beschäftigten, sondern besonders auch die Führungskräfte und auch ein bisschen darauf achten.
Da hast du gerade einen wichtigen Satz gesagt. Genau, die Führungskräfte sind eben auch Menschen, die es gilt zu schützen. Ich würde gerne mal folgendes Szenario aufmachen, Kilian. Du bist CEO von einem Unternehmen von, sagen wir mal, 1000 Mitarbeitenden und hast gewisse Ressourcen und Möglichkeiten. Was machst du ganz konkret für die Jüngeren, damit dein Unternehmen erfolgreich wird? Hättest du ein, zwei konkrete Beispiele?
Was ich ganz konkret machen würde, ich würde den Fokus verschieben und nicht nur auf die Jüngeren gehen, sondern auf alle. Ich wüsste, dass mein Unternehmen bald zumachen muss, wenn ich nur auf die Jungen gehe. Gleichzeitig muss ich auch wissen, dass ich junge Menschen brauche für die Zukunft, also auch was Recruiting angeht. Ich würde in erster Linie mich vielleicht an die Trendstudie Jugend in Deutschland orientieren und schauen, was sind die aktuellen Sorgen und wirklich die wirklichen konkreten Themen sind, wo junge Menschen Unterstützung brauchen. Das wirtschaftlich vor allem gerade eben der Schuh drückt. Bedeutet nicht, ich würde automatisch die Gehälter alle erhöhen. Also ich hoffe, dass sie schon gut sind, aber grundsätzlich geht es vor allem darum, eine Zukunftsperspektive zu bieten und ganz eindeutig zu zeigen, da will ich hin mit euch und hier seid ihr bei mir an der richtigen Stelle. Und gleichzeitig eben da alle mitzunehmen und junge Menschen zu zeigen, schau mal, du kannst als Vorbild dienen für alle, für jung und für alt. Gleichzeitig die Älteren auch mitnehmen und ihnen zeigen, euer Wissen ist gefragt und am liebsten würde ich sogar haben wollen, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen länger bleibt. Also auch über das Rentenalter hinaus eine gesunde Möglichkeit, eine flexible Möglichkeit herausarbeiten und da ganz da relativ breit aufgestellt sein. Das wäre, glaube ich, so das breit gefasste Wichtige. Und dann ja, würde ich, je nachdem, was wir anbieten in meinem Unternehmen, schauen, dass zwar Homeoffice gelebt wird, aber gleichzeitig auch Teamtage entstehen, dass man gemeinsam entscheiden darf, wie viel Homeoffice gemacht wird, dass das auf keinen Fall so rüberkommt, dass das nur die Führungskraft entscheidet, sondern dass da wirklich jeder gemeinsam eine Stimme hat. Und ja, ich denke, es gibt genügend leider Negativbeispiele bei diesen Themen, wo man sich sehr gut das Positive herausarbeiten
kann. Ja, schön.
Wenn man sich überlegt, was die Jugend denn während der Arbeit motiviert. Ich meine, da war ein Ergebnis aus euren Forschungen, dass sie bezahlte Überstunden interessant finden. Das heißt, dieser Aspekt, Leistung lohnt sich, Leistung darf sich, muss sich lohnen, damit ich meine Arbeit auch gerne mache. Wie siehst du das? Würdest du sagen, Gehalt Punkt 1, aber vor allem sollten Unternehmen dann überlegen, wenn ich mehr Leistung haben möchte von der Person, muss ich die extra Meile vergüten oder irgendwie wertschätzen? Das muss jetzt nicht unbedingt ja mit dem Gehaltscheck sein, so ungefähr. Wie denkst du darüber?
Ich denke darüber insofern, dass es wichtig ist, Leistung anzuerkennen und auch Konditionen herzustellen, in denen man Lust hat, noch vielleicht diese extra Meile zu gehen. Das ist schon ganz wichtig. Gleichzeitig sollte es nicht notwendig sein, nur extra Meilen zu gehen, weil der Arbeitsvertrag ist ein Arbeitsvertrag, auf dem die Stundenzahl draufsteht und es sollte absolut ausreichen, diese 100% zu geben. Es gibt nicht mehr als 100%. Das sind dann, also es geht eigentlich nicht mehr und alles, was ich dann danach mache, ist eigentlich, sollte vielleicht in einem Ausnahmefall da mal ermöglicht werden, aber es ist absolut gefährlich und nicht so, um nicht zu sagen toxisch, wenn ich in ein Unternehmen hineinschaue, von wo mir die Mitarbeitenden erzählen, bei uns eine 60-70-Stunden-Woche ganz normal. Dann muss sie aber auch irgendwo draufstehen. Und wenn ich dann auch höre, die Überstunden, die kriegen wir nicht bezahlt oder müssen die zwar aufschreiben, aber nehmen dürfen wir die eigentlich nicht, weil es kommen eh so viele Aufgaben wieder rein. Das ist eine Spirale, die ganz gefährlich ist, auch gesundheitlich wirklich höchst problematisch ist. Wir sehen in unserer Studie jetzt diese bezahlten Überstunden. Das ist schon ein wichtiges Zeichen und das sollte auch eindeutig so mitgenommen werden, dass es junge Menschen möglich ist, diese Überstunden zu tun, aber sie dafür bezahlt werden wollen, aber eigentlich die Aufgabe erstmal in diesen 40 Stunden erledigt werden sollte. Und das ist, glaube ich, wo wir hinkommen müssen. Und dann, warum gerade bezahlte Überstunden auf Platz 1 sind, liegt vor allem an der angesprochenen finanziellen Lage, in der man sich dann auch vielleicht entlohnen möchte, aber gleichzeitig auch eine gewisse Form von Wertschätzung haben möchte.
Kilian, an dieser Stelle möchten wir dir auch gerne nochmal unsere Abschlussfragen stellen. Wir haben sie aber in Bezug auf diese Folge heute ein bisschen verändert, weil du ja ein besonderes Thema mitgebracht hast. Und du kannst ja mal gleich in einem Satz antworten, was dir dazu einfällt. Die erste Frage: Was an deiner Arbeit im Bereich der Jugendforschung hat dich am meisten verblüfft?
Verblüfft hat mich, wie stark wissenschaftliche Evidenz sein kann und dennoch anders gedacht oder gehandelt wird.
Wenn du diese beiden Sätze vervollständigen müsstest, mein größter Fehler im Bezug auf dieses Thema?
Mein größter Fehler und wahrscheinlich auch das, was ich sofort anders machen würde, aber jetzt inzwischen auch anders tue, ist, nur auf die Jungen zu schauen. Das ist das Problem, das wir oft haben, dass wir nur in einer Altersgruppe denken, aber nicht über den Tellerrand hinaus.
Und im Gegensatz dazu, dein größter Triumph mit Bezug auf dieses Thema?
Am Ball zu bleiben. Am Ball zu bleiben, aktuelle Themen mit reinzunehmen und zu schauen, was gerade bewegt.
Ja, schön.
Eine Sache ist mir noch, in einer Studie, die ich hatte, gerade habe ich Gesundheit gemessen in Form von emotionaler Erschöpfung, also eine Vorstufe des Burnouts in der Wissenschaft. Und beim Thema Homeoffice ist es eben so, dass es altersunabhängig ist, wenn die Führungskraft für jemanden entscheidet, wie viel Homeoffice gemacht werden darf, sind Mitarbeitende emotionaler erschöpfter. Also fühlen ganz eindeutig sich belasteter, sind näher an dem Burnout dran, als wenn sie selber entscheiden dürfen auf lange Sicht. Da führen wir noch weitere Untersuchungen jetzt durch, aber das ist gerade bei uns ein Riesenthema, dass man muss da schon ein bisschen aufpassen, was für Implikationen das hat.
Das hieß aber auf der anderen Seite, der Mitarbeitende muss selber entscheiden dürfen, wie hoch sein Homeoffice-Anteil ist. Denn sobald irgendeine Art von Reglementierung erscheint, ist er näher dem Burnout, als wenn der Vorgesetzte sagt, komm einfach jeden Tag ins Büro?
Eben nicht. Das ist das Spannende. Es gibt, wenn wir uns mal überlegen, wer entscheidet, wie viel Homeoffice gemacht wird, das kann man selber entscheiden. Dann könnte man es im Team entscheiden, also gemeinsam sich überlegen, wie viel man im Team Homeoffice arbeitet. Dann die Führungskraft, die das von oben doktriniert. Und dann kann es aber auch das Unternehmen ja für alle machen und für alle einfach eine Entscheidung tätigen. Und vor allem, und darauf kommt es dann an, das vielleicht in Verbindung mit dem Betriebsrat machen, mit betrieblichen Interessensvertretern, die eindeutig sagen, so hätten wir es gerne. Und wenn das dann für alle ist, hat das genauso den gleichen Nicht-Effekt auf die emotionale Erschöpfung, wie es hat, wenn man in Teams entscheidet oder alleine entscheidet. Also man muss sich vorstellen, nur diese Führungskraft, die pendelt da aus tatsächlich, weil da oft eben das Nicht-Partizipative mit drin ist, oft das ungerechte Gefühl drin ist. Unabhängig davon, wie viel Homeoffice gemacht wird. Das heißt nicht nur, dass die Führungskraft die ganze Zeit will, dass man nicht ins Homeoffice kommt. Es gibt auch Fälle, wo die Führungskraft sagt, ihr bleibt heute daheim, weil wir kommen halt nicht ins Büro. Und das ist dann auch nicht förderlich. Es geht um Autonomie und die kann eben hergestellt werden, indem man irgendwie in diese Entscheidungsprozesse mit eingebunden wird.
Wir konnten heute viele Fragen klären und da bin ich total froh, dass du, Kilian, heute bei uns warst. Wenn ihr Hörerinnen und Hörer auch noch Fragen habt oder wenn ihr euch für bestimmte Aspekte interessiert, sendet eure Fragen gerne an die übliche E-Mail-Adresse podcast@bgf-institut.de. Und zu guter Letzt bleibt uns nicht mehr viel übrig, als dir, Kilian, noch einmal vielen Dank auszurichten und bis bald.
Auch von meiner Seite aus, Kilian, ich habe so viel mitgenommen und werde, glaube ich, diese Studie auch die nächsten Jahre weiter verfolgen und bin auch sehr gespannt, was sich da verändern wird. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Geduld und weiterhin gutes Durchhaltevermögen, dass du da am Ball bleibst und das weiter verfolgst. Und vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Danke, ich habe zu danken und ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Kann nur darauf verweisen, neue Studie kommt im Mai 25, spätestens.
Sehr gut.
Bis dahin wird man wahrscheinlich auch noch oft darüber zu sprechen haben. Ich freue mich über das coole Gespräch mit euch und danke.
Danke, alles Gute.
Danke dir.
Robin, das waren unglaublich spannende Erkenntnisse aus der Studie. Was war so ein Highlight, was du jetzt für dich mitgenommen hast?
ich musste feststellen, ich habe genauso in Stereotypen gedacht. Das heißt, als Kilian sagte, einer der Hauptmotivatoren im Moment ist nicht mehr unbedingt nur Sinn und Spaß an der Arbeit, sondern die finanzielle Entlohnung und auch dieser Aspekt, dass sich Überstunden bzw. Leistung lohnen soll in Firmen. Das hat mich verwundert und ehrlicherweise kann ich es aber auch irgendwo nachvollziehen, jetzt wo er es ausgesprochen hat. Und das ist mir ganz besonders hängen geblieben, dass das möglicherweise ein Faktor ist, wo Firmen sich ein gutes Konzept überlegen müssen. Weil ich glaube auch, was Kilian sagte, Lohn und Gehalt ist nur kurzfristig motivierend. Und alles, was danach kommt, ist der Schlüssel, wie man Personen wirklich langfristig motiviert und lang bindet. Das ist dann wieder eine neue Folge, so ungefähr. Aber das fand ich sehr spannend. Was fandest du?
Ich fand deine Erkenntnis ganz spannend. Die Wahrnehmung, und das erlebe ich ja auch häufig, wenn ich in der Beratung bin, dass nur junge Leute auf das Thema New Work anspringen und Homeoffice und Digitalisierung forcieren wollen. Aber in der Studie ganz klar rauskam, nee, also jeder, der in irgendeiner Form die Möglichkeit hat, der wünscht es sich auch und möchte diese Möglichkeiten genauso nutzen. Finde ich auch spannend. Also es ist gar nicht unbedingt ein Generationenthema, sondern einfach unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Kultur verändert sich ja. Und es ist unglaublich wichtig, alle mitzunehmen und alle mitzudenken, egal in welcher Altersstruktur. Und auch ganz spannend für mich, dass das Thema Gesundheit nach wie vor einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat bei der jüngeren Generation, aber man trotzdem immer gucken muss, welche Themen sind einfach gerade so präsent, dass sie eben auch solche Themen überlappen können. Also ganz spannend.
Zu guter Letzt bleibt uns noch der Abschluss. Wir danken euch wieder fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
Bis zum nächsten Mal. Thank you.